Hallo, lieber Boris.
Hallo, schönen guten Morgen, denn heute nehmen wir mal morgens auf.
Wir sind ganz, ganz früh und ich bin ganz stolz, dass ich so früh bin, aber seitdem meine Tochter mit mir alleine war eine Woche, weil meine Frau New York besucht hat, bin ich in einer anderen Routine drin. Das wird sich ändern, wenn ich wieder auf Tour bin, aber im Moment bin ich auch ein bisschen früh aufstehen.
So.
Aber ohne Sport. Du machst ja Sport.
Ich ohne. Nee. Also noch mache ich gerne, mache ich Sport, aber heute nicht. Denn heute müssen wir früh aufstehen, weil wir ja nachher zum Flughafen müssen und nach London fliegen, weil ja die Konzerte im Hyde Park losgehen. Und da freuen wir uns sehr.
Ich habe das Gefühl, du erzählst das jetzt zum dritten Mal, dass du 3 Jahre da schon... Machen wir schon so lange Podcasts?
Nee, wir machen noch nicht so lange Podcasts, aber ich belästige die Menschen, indem ich es ihnen immer erzähle. Das mache ich allerdings seit... Ich will jetzt nicht lügen, ich glaube fast 20 Jahren.
Wahnsinn. Und welche Künstler siehst du?
Es fängt morgen zum ersten Mal eigentlich in der Geschichte der Hyde Park-Konzerte, solange ich mich erinnern kann. Also muss erst mal sagen, in London im Hyde Park, ne, großer Park, da ist eine riesige Bühne an einem Baum. Eine riesige Bühne an einem Baum. Da ist Platz für 65 bis 70.000 Menschen. Und jedes Jahr spielen da richtig große Acts und du hast immer einen richtig großen Act und dann gibt es noch 3, 4 andere, aber auch bekannte Acts, also auch Chart-Acts sozusagen mit dazu für einen sehr fairen Preis. Und es gibt Tickets, ganz normalen Tickets, da sind die 65.000 dahinter dir, aber da gibt es eben die Tickets vorne und die kosten so viel wie bei uns normale Tickets, nämlich so 250 Pfund oder so. Dafür siehst du aber dann tatsächlich 4 Bands, du bist schon 14 Uhr da, du hast einen riesigen Garten mit unglaublich vielen und sauberen Toiletten, mit ganz leckerem Essen und Trinken und sowas alles und kannst da im Garten chillen und zwischendurch sind immer die Konzerte, also man ist um 14 Uhr schon da, immer meistens, also eigentlich bis jetzt, ich habe noch nie Regen erlebt, also richtig Regen noch nie, sonst war immer herrlichstes Wetter, komischerweise. Und ja, letztes Jahr Elton John, die Rolling Stones, sowas in dem Kaliber sind das dann auch immer. Und dieses Jahr was ganz Tolles und zum ersten Mal das Royal Philharmonic Orchestra. Und zwar morgen Abend. Und das Tolle ist das, die Stadt London sponsert das. Das heißt, es kostet dann nicht die normale Eintrittsgebühr, sondern es kostet nur 30 Pfund.
Das wow. Ist
ein Abend mit klassischer Musik und da freue ich mich unglaublich, unglaublich drauf. Und danach am Samstag ist Pink. Mhm. Und dann fliegen wir zurück. Und in der nächsten Woche dann Guns N' Roses am Freitag und Take That am Samstag.
Ah ja, weil ich habe nämlich die Setliste auch mir angeguckt. Es kommt auch, ich würde ja, wenn ich mir das aussuchen könnte, was ich im Moment nicht kann, aber ich würde Lana Del Rey nehmen, die spielt nämlich auch.
Ja.
Und Billy Joel spielt auch.
Ja, richtig.
Hätte ich mir. Guns N' Roses wäre nicht meins. Ach, Bruce Springsteen auch, genau.
Ja, Bruce Wahnsinn, Springsteen, ne? Auch noch. Ja. Also wirklich, es sind immer tolle Konzerte und das Einzige, wo man sagen kann, ist ein bisschen, man gibt ja in allen Vorteilen auch Nachteile. Der einzige kleine Nachteil ist, und das wird gerade bei Take That wieder zum Tragen kommen, sag mal, da sind ja die etwas besser, also finanziell etwas besser ausgestatteten Menschen vorne in diesem Bereich. Und die trinken sehr viel, und zwar schon am frühen Nachmittag. Das heißt, es geht um 14 Uhr los, geht's dann auf, dann holen sie schon mal ein Säckchen, meistens gleich die Flasche. Ja, gegen 16 Uhr sind die relativ stramm. Wenn dann Take That um 20 Uhr, 21 Uhr auf die Bühne kommen, dann kannst du ganz sicher sein, dann sind diese meistens sehr übergewichtigen, meistens sehr nackten, meistens sehr sonnenverbrannten und komplett besoffenen Frauen sind wirklich ein Hindernis, würde ich mal sagen, an dem Konzerterlebnis, weil das ist wirklich, wirklich schlimm. Also der Engländer an sich scheint mehr zu trinken als der Deutsche auf Konzerten und auch völlig, die kriegen ja vom Konzert nichts mehr mit, weil sie sind ja ab 16 Uhr stramm.
Ja, ich meine, das sieht man ja, ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, aber ich habe mal 3 Monate auf Gran Canaria verbracht und da haben wir immer einen Umweg gemacht um Lokale, in denen viele Engländer sind, weil die immer krebsrot mit nacktem Oberkörper da saßen und alle besoffen waren, und aber mega besoffen
und so fröhlich. Stell mal vor, du gibst 250 Pfund aus, 300 Pfund aus, und da gibt es dann noch luxuriöse Tickets, wo du dann noch so alle Getränke umsonst hast, die kosten dann wahrscheinlich 400 Pfund oder so. Und dann gehst du um 14 Uhr in diesen Park bei herrlichem Wetter, bist um 16 Uhr stramm und weißt dann nicht, was, du weißt ja, du kriegst ja nichts mehr mit. Die sind so besoffen, die taumeln quer durchs Bild und die kriegen nichts mit. Die liegen dann irgendwo im Suff hinten in dem Garten und wenn am nächsten Tag jemand sagt, mal, du hast doch gestern beim Konzert von Take That, dann werden die sagen, ja, also Sugar Babes haben wir noch mitbekommen um 14 Uhr. Und dann war da noch so irgend so ein Sänger um 16 Uhr, der weiß ich nicht mehr, wie der hieß. Und danach weiß ich auch nicht mehr genau.
Also ich habe im Moment wie sagt man, auf dünnem Eis gebaut, habe ich gestern festgestellt. Ich sehe mich ja als streitbar, nicht? Also ich sage es mal immer, ich bin streitsüchtig. Ja, das bin ich auch, streitsüchtig. Mein Vater hat sich ja immer mit allen möglichen Leuten gestritten. Und ich habe das, glaube ich, professionalisiert. Also ich nehme jetzt Geld dafür, für meine Streiterei. Und aber im Zuge der letzten Streitereien, die ich hatte mit AIDA und sicherlich auch immer noch die Schmidt-Geschichte und die anderen Theater, mit denen ich mich so rumgestritten habe, habe ich beschlossen, meinen Therapeuten wieder aufzusuchen. Und da ist gestern was ganz Interessantes passiert. Mit dem rede ich also dann immer über die Dinge, die mir so widerfahren, von denen ich denke, ich habe die alle im Griff. Und gestern ist mir aufgefallen, ich dürfte nie auf ein Konzert gehen, weil da ist man, habe ich auch immer dicht am Wasser gebaut, weil ich das immer so toll finde, wenn so Künstler auf der Bühne stehen und dann denke ich, mein Gott, was die alles können, und dann ich fange dann immer an zu heulen. Also bei Kate Bush war es so, dass ich nach jedem Lied geheult habe, weil es einfach so grandios war nach 35 Jahren, 2018, glaube ich, war das. Ja, tatsächlich Kate Bush, meine Göttin, vor mir zu sehen. Gut, gestern habe ich dann Ich hab immer Lieder im Kopf. Und wenn ich ein Lied im Kopf habe, dann hat das immer einen Bezug. Mhm. Also ich habe zum Beispiel mal in England an einem Kai gesessen, weil ich das Schiff verlassen hatte irgendwie. Und ich hatte das Lied There Goes a Tenor von Kate Bush im Kopf. Und ich habe mich gefragt, warum singe ich immer dieses Lied? Warum habe ich das immer im Kopf? Das habe ich so vor mich hingesummt. Und da in dem Lied geht es um Bankräuber, was denen so durch den Kopf geht, dass sie also 3 Minuten haben, da reinzugehen, die Sache zu erledigen und wieder rauszugehen und so. Und da kommt ein Satz drin vor, da singt sie, my solicitor, und das Wort solicitor ist ja das Wort für Anwalt. Und warum habe ich dieses Lied im Kopf? Und dann habe ich geguckt und gegenüber war ein Anwaltsbüro. Da stand oben dran solicitor. Das hat irgendwie mein Unterbewusstsein wahrgenommen und also hatte ich dieses Lied im Kopf.
Verbunden.
Ja, und ich war auf Malta und hatte dauernd ein Lied im Kopf von Kate Bush, in dem sie über Malta singt. So. Und gestern bei einem Therapeuten ist mir aufgefallen, dass ich immer ein Lied im Kopf hatte, und zwar von Dido. Und das war mir gestern, während des Gesprächs wurde mir das total klar. Und zwar das Lied There will be no white flag above my door and I won't put my hands up and surrender. Das heißt, ich werde mit diesem Schiff untergehen, ich werde dieses Schiff nicht verlassen und es wird keine weiße Flagge gehisst und ich werde meine Hände nicht heben und mich ergeben. Und das habe ich dem erzählt und dann wurde mir irgendwie klar, naja, also das sind doch ganz ziemlich heftige Kämpfe, und dann, die ich da gerade so überstanden habe. Und auf dem Weg nach Hause habe ich gedacht, ich könnte das Lied ja singen, weil heute Abend habe ich ja meinen Abend in der Kasematte. Und da dachte ich, ich könnte das Lied ja singen, und dann habe ich mir das angehört. Und dann brach es aus mir heraus. Ich habe den ganzen Weg vom Therapeuten bis nach Hause im Auto gesessen und geheult. Und meine Frau sagte heute Morgen, du kamst ziemlich desolat hier an, aber vielleicht hat's ja gut getan. Das habe ich dann noch einem Bekannten erzählt, dass ich ein bisschen geschockt bin, was dann doch solche Sachen mit mir machen. Solche Känzeleien und solche Kämpfe. Und der hat dann gesagt, weißt du, es wird immer gesagt, man sei umstritten. Und das stimmt überhaupt nicht. Man ist streitbar, aber man ist nicht umstritten. Denn das ist ein ganz großer Punkt. Ich bin gar nicht so umstritten, sondern umstritten bin ich nur bei 3 Leuten. Es ist wieder das Problem, eine Minderheit ist der Meinung, ich sei umstritten. Aber eine ganz große Mehrheit findet das gar nicht. Die sagen vielleicht, der ist streitbar, da kann man drüber reden. Aber umstritten ist er eigentlich nicht. Das ist wieder nur die krakelnde Minderheit, bei der man umstritten ist. Und die stellen es auch dann gerne so hin.
Und jetzt, pass auf, ich setze noch einen drauf. Wie viele Menschen gibt es auf der Welt?
Keine Ahnung.
8 Milliarden oder so? Irgendwie sowas, ne?
Ich kann es mal schnell googeln. Red mal.
Also auf jeden Fall, es gibt Milliarden von Menschen auf der Welt. Wie viel von diesen Milliarden Menschen kennen dich eigentlich nicht? Richtig, praktisch alle. Dann gibt es welche, die dich kennen und mögen. Und dann gibt es welche, die dich nicht mögen oder bei denen du umstritten bist. Ich kann dir eins sagen, die Reihenfolge von oben nach unten ist, die meisten Menschen kennen dich gar nicht. Und zwar bei weitem die meisten Menschen. Eine verschwindend geringe Menge kennt dich und schätzt dich. Und eine nicht mehr erkennbare, nicht kaum zu definierende Menge ist irgendwie gegen dich. Das heißt, du hast noch 7,99999 Milliarden potenzieller Fans, die zumindest dir neutral gegenüberstehen, was deutlich nahe dran ist an dem, dich zu mögen, sozusagen. Und die anderen, die sich verabschiedet haben, ganz ehrlich, so fucking what?
Genau, dankeschön. Du bist ein weiser alter Mann. Es gibt tatsächlich 8 Milliarden Menschen. Ich habe es ja nebenbei mal gegoogelt. Ja. Also sind 7,99999999% aus 7,99999999 Milliarden kennen mich nicht. Stimmt. Und ja.
Und die können dich noch kennenlernen. Und hier, wir tun jeden Tag was dafür, dass sie dich kennenlernen und dann können sie selber beurteilen. Und erstaunlicherweise, wenn man jetzt übers letzte Jahr guckt, die Anzahl der Menschen, die dich mögen, ist ja viel höher als die, die dich nicht mögen. Ich wüsste gar nicht, wer in den letzten Jahren dazugekommen ist, der dich nicht mag. Das sind nicht so viele, außer Frau Hänsel-Peter natürlich, die ja gekommen, weil sie diese Karten bereut, den Kartenkauf bereut hat, weil ihr das persönlich nicht gefallen hat, was dort geboten wurde. Tja.
Ja, also das ist sowieso ein Wahnsinn. Also ich komme überhaupt nicht hinterher. Ich wollte jetzt so ein Video machen oder so, weil ich so furchtbar viel Zuspruch bekommen habe. Auf meiner Website, bei Facebook und bei TikTok und bei Twitter und wo dann die Feinde natürlich immer sagen, guck mal, siehst du hast doch was davon, du schlachtest das ja aus, aber das ist natürlich nicht so, weil man steht einfach lieber auf der Bühne, als dass man sich da mit diesen Leuten darum streitet, obwohl ich mich gerne streite, wenn Leute einfach der Meinung sind, sie können irgendjemanden ausgrenzen.
TikTok ist übrigens ein tolles Stichwort. Ich empfehle unseren Zuhörern mal nach BobFN860 zu gucken. Ich weiß gar nicht, warum ich BobFN860 heiße auf TikTok. Ich habe das auch gar nicht eingerichtet. Vielleicht heiße ich auch nur Bob, ich weiß es nicht. Egal. Ich habe mich nie um TikTok gekümmert. Und da hat neulich jemand zu mir gesagt, du musst mal TikTok machen, weil diese lustigen Filmchen, die du auf Facebook machst und was du so erzählst und so, das ist total unterhaltsam. Und ich glaube, du bist auf den falschen Kanälen unterwegs. Und dieses ganze Negative immer auf Facebook, wenn es um Politik geht, das ist bei TikTok, ist das nicht so. Also habe ich mir gesagt, okay, ich mache das mal. Dann habe ich das mal getestet auf TikTok irgendwie, aber ja, da waren dann so 3000 Leute, die fanden den Clip irgendwie gut oder haben den geguckt erstmal und da fanden 300, fanden den gut, was ich da gemacht habe. Ich erzähle halt so Geschichten manchmal über Politik und Zeitgeist und ja, Schnickschnack halt. So, und dann passierte Folgendes. Dann hatte ich dieses Abenteuer mit der Deutschen Bundesbahn. Und dann habe ich die Geschichte erzählt, was war wirklich lustig. Also ich selbst musste auch über mich lachen, als ich es erzählt habe. Weil das so skurril war, dass man auf dem einen Gleis war und aufs anderen Gleis musste und keine Informationen und plötzlich waren Leute mit zwei verschiedenen Reisezielen in einem Zug, der gar nicht fahren sollte und da mussten die alle wieder raus. Es war wirklich so durcheinander, es war total irre. Und das habe ich lustig geschildert. Und auf einmal habe ich 1,4 Millionen Menschen, die das geguckt haben. Und alle fanden das lustig. Und da habe ich, das war für mich, das war mir mehr wert als so manches Geld, was ich in meinem Leben verdient habe, weil ich dachte, guck mal, wenn man was lustig erzählt und wenn man Menschen Freude macht, das habe ich ja mein Leben lang, habe ich ja Geld verdient, mit anderen Menschen Freude machen. Und vielleicht muss ich mal drüber nachdenken, ob ich nicht irgendwie mehr solche Sachen mache, um Menschen, ich mache das ja immer nur aus Hobby alles eigentlich und aus Spaß und nebenbei und weil es für die Seele gut ist. Aber vielleicht muss man sich auch mal damit beschäftigen, Menschen, gerade in so schwierigen Zeiten, Menschen glücklich zu machen, indem man ihnen kleine Geschichten erzählt. Ich meine, war für mich, war TikTok, war eine Erkenntnis sozusagen.
Ja, sehr schön, sehr schön. Ach. Also ich habe ja einen Freund, mit dem ich gestern Abend telefoniert habe, Freund und Autor, mit dem ich gestern telefoniert habe, das ist auch so einer, der immer irgendwie auf der Sonnenseite sitzt. Der kann auch eine ziemliche Nervensäge sein, aber das sind wir ja, können wir ja alle, ich auch. Aber der hat mich gestern auch so zum Lachen gebracht, weil der hat gesagt, der heißt Pelle Pershing und der hat gestern gesagt, ich mache heute Abend eine Talkshow und das habe ich noch nie gemacht und ich finde das total spannend, ich möchte das gerne tun und da treffe ich mich mit CSD-Leuten in Hamburg, in Köln mit CSD-Leuten und ich habe mir das Prospekt angeguckt vom CSD in Köln, die haben ja ein Hochglanzprospekt mittlerweile. Auf dem übrigens auf jeder zweiten Seite irgendwelche Medikamente sind, meistens, und die HIV-Leute, also HIV-Medikamente natürlich immer noch, Und dann werden die Bilder, die dabei sind, werden immer so vereinsamte Schwule dahingestellt. Also so richtig, kauft unsere Medikamente, ihr braucht die. Und ja, aber der Witz war, dass ich habe lange nicht mit dem telefoniert. Und dann sagt er, ich freue mich schon, wenn ich heute Abend auf der Bühne mit irgend so einem Aktivisten zusammensitze. Und dann sage ich, und was sagen Sie denn zu LGBTIQ, YMCA, Bibbidi-Bobbidi-Bushu-Bidu? Und ich bin zusammengebrochen vor Lachen. LGBTIQ,
Ja.
YMCA, und dann wird einem das ganze Ausmaß dieser Lächerlichkeit wird einem so bewusst. Ich kann das ja immer nicht. Ich bin tatsächlich da nicht so gut. Ich sehe, ich bin auf der Bühne immer durch diese Energie, weiß ich, wie die Leute unterhalten haben, da bin ich ziemlich lustig, aber ansonsten halte ich mich gar nicht, wenn ich mich so hinsetze. Ich bin ja, ich empöre mich einfach mehr und ziehe es ins Lächerliche und das ein bisschen, auch gerne mal ein bisschen prollig. Der Kommentar, den ich gestern übrigens geschrieben habe, ich habe gestern bei Twitter einen Kommentar geschrieben. Und zwar zu der Frage, dass jemand also ein Thema aufbringt. Er spricht also über ein Thema. Das hat ja Frau Pechstein gemacht. Die hat
Ja.
beim CDU-Konvent hat die gesprochen und hat einfach ein Problem geäußert, dass viele Menschen, vor allen Dingen ältere, ängstliche Blicke haben, wenn sie mit manchen Leuten im Bus sitzen oder im öffentlichen Verkehr sitzen. Und dann hat sie gesagt, wir müssen dafür sorgen, dass 300.000 eigentlich Leute ohne Aufenthaltsgenehmigung dann irgendwie auch nach Hause müssen oder abgeschoben werden müssen oder man müsste zumindest darüber nachdenken und das wäre vielleicht wichtiger, als sich um Gender-Sternchen zu kümmern. Und natürlich wird wieder nur darüber gepöbelt, was sie anhatte und was sie gesagt hat, aber das Problem bleibt. Daraufhin habe ich dann gestern diesen Text geschrieben, Mama, irgendeiner deiner betrunkenen Gäste hat mir gestern Abend einen afrikanischen rosafarbenen Elefanten ins Kinderzimmer gestellt. Hättest du nicht besser aufpassen können? Da sagt die Mutter, es ist ein indischer Elefant, das erkennst du an den Ohren, du Dummkopf. Außerdem waren nicht alle Gäste betrunken. Der rosa Elefant ist eine Herausforderung für uns alle. Und jetzt bedenke bitte deinen Ton, ich bin schließlich deine Mutter. Und zieh dir was anderes an, wenn du sowas sagst. Ja, Mama, und was ist jetzt mit dem rosa Elefanten? Sei still. Ich wollte noch hinterschreiben, sei still, du Nazi. Aber ich habe dann gedacht, lass ich. Der Witz ist, dass dieser Kommentar ist dann gestern von Twitter zu Facebook gewandert. Also jemand anders hat diesen Kommentar gepostet und mich da rein kopiert. Sonst wüsste ich gar nicht, dass der meinen Kommentar gepostet hat. Und der Kommentar ist gesperrt worden von Facebook.
Nein.
Ja, der Kommentar entspricht nicht den Community-Linien von Facebook. Ich frage mich,
Warum?
woran es liegt. Weil es ein afrikanischer rosa Elefant war? Ich weiß es nicht.
Aber Rosa ist nicht verboten, afrikanisch, auch nicht indisch, ist auch noch mit dabei. Es ist ja alles mit dabei. Warum ist das, verstehe ich nicht.
Ich weiß es auch nicht. Aber die Welt ist der, so ist die Welt halt. Im Moment ist echt alles total verrückt. Übrigens habe ich heute Morgen gelesen, dass man Frau Pechstein, es gibt ja keine Gewalt von links, und Frau Pechstein hat man aber jetzt das Auto ihres Freundes, hat man die Fensterscheiben eingeschlagen.
Ja.
Also da ist, hat sich irgendjemand von der Anti-FIFA-Fahrer hat sich da wohl auf den Weg gemacht und hat gedacht, na, der zeigen wir es jetzt mal.
Ja, die Welt ist durchgescheppert. Ich könnte ein völlig anderes Beispiel für durchgescheppert Welt könnte ich anbringen, denn wir waren gestern auch schon auf einem Konzert, nämlich bei Beyoncé.
Ja, in Entenhausen hast du das.
Genau. Du weißt, worauf es hinausläuft. Also, ich bin ja der Jugend gegenüber wirklich aufgeschlossen. Und ich verstehe natürlich dieses ganze Posing und Selbstdarstellung und sowas alles. Jetzt sind wir also gestern bei Beyoncé angekommen. Erstens ist es so, dass waren nicht viele Männer da, muss man ehrlich sagen, also Heteromänner. Es waren aber viele Männer in Frauenklamotten da.
Tatsächlich.
Ja, haufenweise. Und es waren viele sehr zurechtgemachte Männer, wo ich denken würde, das soll jetzt kein Vorurteil sein, dass sie sicher homosexuell sind, weil sie auch sich so bewegt ge gegeben haben und es auch gezeigt haben, ganz offen. Also Pride stand oben drüber über der Veranstaltung. Aber es waren halt unglaublich viele Frauen da. Und dann gibt es eine Klasse, und ich habe sie jetzt mal genannt, Frauen, die wie Enten gucken. diesem, also ich sehe mal jetzt zwei Mädchen, die wir, als wir ankamen und auf unseren Platz gegangen sind, beobachten durften, durchgehend. Zwei Mädchen kommen also ins Konzert, beide würde ich sagen mal um die 20. Beide haben glatte, lange Haare und sind permanent damit beschäftigt, diese Haare von oben nach unten durchzuziehen. So, die ziehen sie immer so runter, die Haare. Und man weiß gar nicht, warum. Sie ziehen immer diese Haare so glatt runter, als ob sie Angst haben, dass sie lockig werden. Ich weiß es nicht. Dann haben sie beide gemachte Lippen und von der Seite, sorry to say, sehen sie aus wie Donald Duck oder wie Daisy Duck. Und dann haben sie diese glatten Haare und dann haben sie diese Entenlippen. Und dann machen sie aus den Entenlippen einen Schmollmund und dann fotografieren sie sich im Hintergrund die Bühne. Das heißt, die zwei Enten beim Konzert sozusagen. So, die sind halbnackt angezogen. Also du konntest eigentlich alles sehen, tatsächlich, beide. Hauteng und halbnackt. Und dann haben sie sich da, haben sie Fotos gemacht. Und das haben wir gesehen und haben gesagt, Mensch, die beiden Mädels und so. Und dann haben wir darüber gelacht, dass es ja aussehen wie zwei Enten beim Konzert und so. Naja, dann setzten die sich also irgendwann hin. Und dann, da sie zufällig eine Reihe vor uns saßen, konnte ich sehen, was sie gemacht haben. Sie haben, und das ist keine Lüge, 600, 800 gleiche Fotos gemacht. Die sehen alle gleich aus, da ist kein Unterschied. Und haben dann ausgesucht für ihre Online-Postings, aus diesen 600 irrsinnigen Mengen von Fotos, haben sie das Foto ausgesucht, was perfekt ist. Das war deren ganzen Fokus vor dem Konzert. Jetzt ging das Konzert los und dann saßen die beiden Mädels auf ihren Plätzen und ihnen sind die Tränen die Backen runtergelaufen. Den Rest des Konzertes saßen sie da, durchgehend, haben sich zwischendurch 3-4 Mal umgedreht mit Beyoncé im Rücken und haben ein Foto von zwei Entenmädchen und Beyoncé singt im Hintergrund. Also sie haben sich selber fotografiert, wie im Hintergrund Beyoncé singt, haben aber an dem Party- und Musikteil gar nicht teilgenommen. Und da stehe ich da und denke, die Mädels haben 250 Euro ausgegeben, um Beyoncé zu sehen. Und im Endeffekt haben sie Fotos von sich und der Bühne im Hintergrund gemacht, Entenfotos. Dann haben sie sich hingesetzt, haben kurz geweint, konnten mit ihren Emotionen nicht umgehen und haben nicht getanzt, nicht mitgesungen, haben nichts gemacht. Die saßen einfach nur da und haben dann Fotos sortiert und dann haben sie nochmal Fotos gemacht, wie Beyoncé im Hintergrund singt, ganz klein. Das ist doch verrückt. Wenn die nach Hause kommen und jetzt fragt jemand, wie war es bei Beyoncé, was sagen die denn? Quack. Quack.
Also erstmal, es gibt ja einen Namen für diese Pose, ne? Man nennt das ja Duckface. Also man nennt das wirklich Duckface.
Deswegen, ja, genau. Ja.
Ist so. Aber das, ich glaube, es geht ja heute auch gar nicht mehr darum, sich ein Konzert dann anzugucken. Es geht ja darum, der Welt zu zeigen, was man alles kann. Also man kann sich ein Konzert leisten und man ist da und man ist Teil dessen. Aber ich glaube, ums Konzert geht's gar nicht. Kann das nicht vielleicht sogar sein, dass es so langsam in Richtung Statussymbol rutscht?
Ja.
Dass man einfach,
da weißt du, wie das ist? Das ist wie ein Gucci-T-Shirt. Also du trägst das, machst ein Foto und dann war's das auch, weil danach kannst du nicht zwei Fotos von machen, dann ist das durch. Und so gehen die, glaube ich, auch zu so einem Konzert. Und ich finde so, sie haben ja eine Grundemotion, sonst hätten sie am Anfang des Konzerts nicht geweint. Aber das war's. Die Emotionen waren zwei Tränen. Und was du vorhin erzählt hast übrigens, da muss ich noch sagen, da sind wir uns sehr, sehr gleich. Ich muss bei Konzerten, bei einer großen Veranstaltung, Gemeinschaftsveranstaltung, ob das dann die eher plastikmäßige Veranstaltung von Beyoncé ist, die übrigens brillante Bühnenshow, die beste, also seit Michael Jackson, es ist Michael Jackson 2.0 oder 4.0, irrsinnig, Video, geil, du hast alles gesehen, auch wenn du weiter hinten warst, weil das wirklich perfekt abgefilmt war, es war alles perfekt, nur der Ton war so richtig scheiße, viel zu laut und scheiße und da sage ich auch, das ist dann kein Konzert mehr, aber ich muss selbst bei so einer Veranstaltung, ich stehe da und habe sofort feuchte Augen und bei Sachen, die mich mitnehmen, auch so von der Geschichte her, und weil ich mich erinnere, wie oft ich hier bei Take That und so, muss ich auch Rotz und Wasser heulen. Aber für mich ist das wie eine Seelenreinigung. Also andere Leute gehen in die Sauna, ich mache die Sauna aus den Augen raus.
ja, ich habe auch sehr dicht am Wasser gebaut. Und jetzt kommt ja noch Taylor Swift, habe ich gehört. Ja. Mein Nachbar hat mir neulich geschrieben, Taylor Swift kommt. Er möchte unbedingt in die, wie heißt die, in die First Row. Nee,
in die Row Zero.
Row Zero, da möchte er
auch Taylor Swift missbraucht werden.
Genau, möchte er unbedingt. Und in Anbetracht der Nachrichten frage ich mich ja momentan, wo es denn eigentlich sicherer ist. Was glaubst du, wo ist es sicherer, wenn du jetzt als junges Mädchen in ein Freibad gehst oder auf ein Rammstein-Konzert?
Also ich als Mädchen würde immer sagen Rammstein, immer. weil da ist ja die Wahrscheinlichkeit, gepickt zu werden, ist ganz klein. Und also das, nee, also da würde ich jetzt mal sagen, da ist das Rammstein-Konzert wirklich sicher. Wobei man sagen muss, Taylor Swift ist noch sicherer.
Ja, das glaube ich auch, ne?
Also Taylor Swift, ich würde sagen, Taylor Swift ist sicherer als Rammstein, aber Rammstein ist viel sicherer als jedes Freibad in Deutschland. Und das Tolle ist das, es wird ja bei Facebook sofort gesperrt, wenn du das sagst, weil es ist nämlich auch verboten.
Aber das Interessante ist, dass noch nie so viele Rammstein-Platten verkauft wurden wie momentan. Ich habe gestern mal irgendwo gesehen, wie viel Geld die überhaupt verdienen. Ja. Die verdienen ja ganz furchtbar viel Geld. Und es sei denen gegönnt. Also noch, solange nichts erwiesen ist, gönne ich denen alles.
Das ist eben das, ne? Das Problem ist wirklich, also das siehst du ja auch, das Problem ist wirklich, dass sich Menschen aufschwingen, Gerechtigkeit zu fordern, für Frauenrechte zu kämpfen, für eine Sache oder gegen eine Person, der, also ich wusste nicht, dass diese ganzen Menschen alle schon mal bei Rammstein Backstage waren, geschweige denn, dass sie überhaupt mal Backstage waren, geschweige denn, dass sie überhaupt irgendwo mal bei Konzerten waren. Und dann labern sie mit und erzählen und setzen sich ein. Nora Tschirner sammelt jetzt Geld für Rammstein-Opfer. Ich meine ganz ehrlich, ich weiß nicht, was mir dann in die Alte gefahren ist. Sind die alle durchgescheppert? Was für Rammstein-Opfer? Weißt du, was mir passiert ist? Ich sag dir mal was. Wir haben neulich drüber geredet, ne? David Bowie in Bad Segeberg, ne? Ganz ehrlich, der Bowie, ne? Der hat so mit so einem Typen da rumgemacht, ja, und hat mich abgelehnt. Er hat mich nicht mal beachtet, obwohl ich Backstage war und obwohl ich was hatte, was er gerne haben wollte. Er hat mich nicht mal beachtet. Jetzt ist David Bowie leider tot und mein großes Idol. Aber ich hätte ihn in heutiger Zeit, hätte ich ihn nachher vielleicht noch verklagen können wegen dieser Missachtung.
Ja, das ist ja, wenn man drüber nachdenkt, das ist ja, die Leute, die jetzt da Geld sammeln, sagen ja, sie sammeln das für diese Anwälte, und weil die sich keine Anwälte leisten können. Aber das Interessante ist immer, wer das macht. Das sind immer Leute, die Publicity brauchen wollen und sich dadurch aufschwingen. Ja. Ich habe da ja einen Running Gag von gemacht. Caroline Kebekus hat sich ja auch daran beteiligt. Und ich habe da einen Running Gag von gemacht. Helene Fischer hat sich ja die Nase eingehauen. Und Caroline Kebekus sammelt jetzt für traumatisierte Zuschauer. Habe ich bei Twitter gepostet. Und dann hat es doch im Europapark gebrannt.
Ja.
Und da habe ich getwittert, Caroline Kebekus sammelt jetzt für traumatisierte Vögel, weil wegen des Qualms. Und Herbert Grönemeyer sucht übrigens in dem Wrack, also in dem verbrannten Gebäude, nach irgendwas mit rechts. Also
ja, natürlich, es war ja Feuer beteiligt. Feuer muss rechts sein. Ist ja bei Rammstein auch so.
Ja.
Da brauche ich gar nicht drüber nachzudenken, klar. Es ist übrigens, apropos Feuer und apropos Sammeln, was sagst du eigentlich zum Fußball? Da fehlte ja deutlich das Feuer und die Frage ist, was müssen wir für den Fußball sammeln? Ich habe wieder ein Problem, weil ich ja zugebe, dass ich keine Ahnung habe. Ich habe neulich festgestellt, weißt du, wir sind ja so alt, ne? Weißt du, was wir noch kennen? Wir kennen noch, wenn jemand einen was fragt und man weiß es nicht, dass man sagt, weiß ich nicht. Ja. Nur alt sind wir schon. Und da, beim Fußball ist es auch so, ich bin überhaupt kein Fußballexperte, aber das Sommermärchen war eine tolle Zeit. Das habe ich im Herzen, also das war wirklich toll. Diese Fähnchen überall und wir haben so ein Gemeinschaftsgefühl, die Mannschaft und der Cleansee und der Schweini und das war irgendwie toll. So. Und insofern, ich kenne mich mit Fußball, ich kann jetzt nicht über Strategie und so, nee, also gibt 40 Millionen Fußballexperten in Deutschland, ich gehöre nicht dazu, fertig. Ich habe trotzdem dieses Spiel neulich gesehen, weil mein Sohn das auch sehen wollte, der sich furchtbar aufgeregt hat über die Aufstellung, über was da passiert und hat der Trainer eigentlich einen Knall und so weiter. Naja, dann habe ich mir die Presse danach angeguckt und dann habe ich ein bisschen recherchiert und dann ist mir aufgefallen, und das lässt sich ganz einfach, muss man gar nicht sagen, der Brand hat gesagt, sondern kann man selber recherchieren. Es gibt einen Vorstand, also der Vorstand vom DFB ist ein SPD-Mann. Dieser SPD-Mann, ich habe seinen Namen gerade verdrängt, irgendwie Neuendorf oder irgendwie so heißt der, ein SPD-Mann. Und seit der da ist, hat der die Politik in den Sport gebracht. Das war 1933 oder 36 war ja die Olympiade, glaube ich. Da war das schon scheiße, den Sport und die Politik zu verbinden und sich da darzustellen. Der hat aber genau das gemacht. Der hat das alles eingeführt. Der hat eingeführt, dass Fußball plötzlich dass der deutsche Fußball eine Botschaft an die Welt ist. Und go woke, go broke. Wir fahren also mit einem bemalten Flieger nach Kuwait. Wir tragen Armbinden. Wir demonstrieren uns, wie wir die besseren Menschen sind. Aber weißt du was? Der Fußball ist für den Arsch. Diese ganzen jungen Leute, die eigentlich nur eins wollen, kicken und Tore schießen. Flanke, Kopfball, Tor, das wollen die, ja. Und jetzt sollen sie plötzlich den ganzen Kopf schwer haben mit irgendwelchen Botschaften, was darf ich sagen, was darf ich nicht sagen, wofür muss ich eingestehen. Die wissen gar nicht, die haben damit überhaupt nichts zu tun, die wollen kicken. Und wenn du die nicht in Ruhe kicken lässt, dann versagen die. Und der ganze Grund für das Versagen der Fußballnationalmannschaft liegt nicht in Hansi Flick oder in den einzelnen Spielern, das liegt daran, dass die nicht mehr Fußball machen, sondern nebenbei oder beziehungsweise fast hauptberuflich jetzt inzwischen moralische Botschafter sind. Und ich fordere ganz deutlich, Politik raus aus dem Sport. Fertig, das war's.
Also wir haben uns da ja auch gar keinen Gefallen mitgetan, vor allem, dass diese Nancy Faeser da mit dieser Armbinde hingeflogen ist, haben wir ja schon oft gehabt. Da haben wir uns überhaupt null, haben wir uns gar keinen Gefallen mitgetan. Aber wir sind ja dieser Satz am deutschen Wesen soll die Welt genesen, das ist tatsächlich halt wirklich immer noch so.
Sind die denn vor allem überall und wie glauben sie wirklich, wenn sie die einzigen sind, die mit der Regenbogenflagge irgendwo beim Gesangswettbewerb auflaufen, dass sie damit irgendwas verändern? Nein, im Gegenteil. Ich habe neulich eine Diskussion gehabt mit einem homosexuellen, sehr netten Menschen, den ich von Facebook kenne, der mir geschrieben hat, ja, ich dachte, du bist eigentlich offen und du bist queer offen und so. Und jetzt manchmal postest du aber Sachen, die klingen so, als wärst du irgendwie auf der rechten Seite zu finden. Da habe ich gesagt, nee, mein Freund, bin ich überhaupt nicht. Aber weißt du, was ich finde? Andersrum, nicht was ich finde, sondern was ich bemerkt habe. Ich habe bemerkt, je mehr wir Minderheiten auf ein Podium stellen und sie anstrahlen, desto mehr sind die nicht an der Minderheit Beteiligten gepisst, erstens, desto unwohler fühlen sich aber auch die, die plötzlich auf der Bühne stehen. Und ich bin aufgewachsen damit, mir ist es egal, welche Hautfarbe die Menschen haben, welche geschlechtliche Ausrichtung, wo sie ihr Ding reinstecken, mir völlig egal, was sie machen, völlig egal. Also, es geht um den Menschen, was ich mit ihm zu tun habe, und da gibt es gute und böse Menschen. Und das war's. Und die gibt es in allen Farben und Formen und geschlechtlichen Zuordnungen und sowas alles. Ich muss nicht jemanden besser finden oder Mitleid mit ihm haben, weil er homosexuell ist, ein Trans oder sonst irgendwas. Muss ich nicht. Gar nicht. Und es muss auch nicht, und keiner von diesen Menschen, die ich kenne, die das betrifft, wollen da großartig hingehalten werden. Und nur die sich selber damit inszenieren und dann selber sagen, ja, die Welt ist so ungerecht, weil, und dann kommt irgendwas, ich schwarz bin, trans bin, wenn mich irgendjemand gemobbt hat und bla bla, ich bin zu dick und so, das ist Blödsinn. Und es die Menschen sind inzwischen, grundsätzlich sind die Menschen genervt, wenn andere Leute auf die Bühne gestellt werden, ohne jede Leistung.
Das ist aber das Problem, ist gerade bei diesen LGBTIQ, XYZ, YMCA, die Bubble, die Busumi, die Wudu, um nochmal Pelle Pershing mit ins Spiel zu bringen. Das Problem ist ja, dass sich Leute als queer bezeichnen, weil das eben halt so ein Modebegriff ist. Und dass die, ich glaube, dass dein Bekannter, der gesagt hat, ach, du machst immer so Kommentare, dass der vielleicht selber gar nicht weiß, was er damit sagt, wenn er queer ist.
Kann sein, ja.
Denn es gibt ja ganz furchtbar viele Leute, warum sagst du nicht erst als homosexuell oder warum sagst du nicht erst Mensch? So, wenn Leute sagen, sie sind queer, glaube ich, wissen sie gar nicht, was sie damit ausdrücken. Denn was ist denn queer? Queer ist auf jeden Fall anders als Menschen, gewöhnliche Menschen, die einfach Arbeit gehen und sich nicht über ihr Äußeres oder über ihre Sexualität identifizieren. Ich glaube, das ist eine Zusammenfassung von queer. Queer ist ein Lebensgefühl. Das heißt, ich habe anderen Sex, wie auch immer, der geartet sein soll. Ich lege mich nicht fest auf ein Geschlecht und ich bin Black Lives Matter und ich bin pro Klimawandel und ich bin, also da sind so viele Aussagen drin in queer. Queer ist nicht nur homosexuell, das war, ist nämlich das G für von LGB, das G. Und es gibt eben in diesem Land ganz furchtbar viele Leute, die sich weder über ihren Aktivismus fürs Wetter, also fürs Klima, oder weder über ihren Aktivismus für Sexualität oder auch nicht für Black Lives Matter, sondern die einfach sagen, es interessiert mich alles nicht. Ich bin diesen ganzen Dingen gegenüber positiv eingestellt, muss das aber nicht dauernd nach außen tragen. Für mich ist das hier der ganze Aktivismus Gedöns, weil ich komme mit meinem schwulen Nachbarn und mit dem klimarettenden Grünen bei uns im Haus und mit dem schwarzen Nachbarn auch, komme ich super zurecht und das ist mein Imperium, das reicht mir. Und deshalb, und da entsteht dann dieser Spalt, eben diese beiden Fronten. Und deshalb ist es einfach falsch. Also man kann gerne sagen, dass man queer ist, aber dann muss man sich nicht wundern, wenn man dann schon schief angeguckt wird, weil jemand sagt, das ist schön, ich bin Familienvater und Hafenarbeiter und mich interessiert einfach nicht, wofür du dich einsetzt, was machst du so beruflich? Und genau das ist das Problem. Und deshalb spaltet sich ja diese LGBs, die spalten sich halt eben ab von queeren Menschen. Weil die LGB-Leute einfach sagen, ich bin ein lesbischer Mensch, aber wen interessiert's? Ich bin ein bisexueller Mensch, in meinem Fall, wen interessiert's? Wenn ich jetzt sagen würde, ich bin queer, würde ich mich automatisch damit zu dieser Gruppe zuordnen, die der Meinung ist, wir brauchen ganz furchtbar viel mehr Rechte und wir brauchen einen Queer-Beauftragten. Und das bin ich alles nicht und deshalb bin ich nicht queer. Ich bin ein bisexueller Mann, was auch nur dann zum Tragen kommt, wenn mich jemand fragen würde, sag mal, hast du eigentlich auch Sex mit Männern? Dann könnte ich sagen, das interessiert dich, geht dich einen Scheißdreck an. Aber ich könnte eben auch sagen, ja, habe ich. Deshalb bin ich ja halt bisexuell. Und das ist alles, was dieses B für mich bedeutet. Und
aber es gibt ja auch andere Minderheiten. Also, keine Ahnung, Menschen, die Bäume lieben, ja? Gibt es auch. Es gibt Menschen, die behaupten, dass sie Bäume lieben. So, wo ist denn der Baumliebe-Beauftragte? Da musst du ja jeder Minderheit, wieso muss jede Minderheit ihren eigenen Beauftragten haben? Wieso muss jede Minderheit ihre Bühne bekommen? Also ich bin aufgewachsen mit dem, jeder wie er will, größtmögliche Freiheit, solange es andere Leute nicht belästigt. Weil wenn jemand gerne mordet und so, das belästigt ja andere Leute, deswegen sollte er das nicht tun. Aber grundsätzlich mal ist es so, dass jeder nach seiner Fasson glücklich werden soll und leben soll, solange er andere nicht damit belästigt oder beschädigt. Fertig, das war's. Da ist alles andere ist hinfällig. Du brauchst keinen Beauftragten mehr, du brauchst diesen ganzen Schmonsens nicht. Und ich glaube, tatsächlich ist das ja nichts weiter als eine systematische Weltverwirrung. Weil da sind ja Menschen, die sich jetzt beauftragt fühlen oder berufen fühlen, sich für irgendwelche Minderheiten einzusetzen. Wenn ich jetzt losrenne und setze mich ein dafür, dass Baumliebhaber hier, dass da Leute drüber lachen, wie kann man über jemanden, der Bäume liebt und mit Bäumen Sex hat, wie kann man den auslachen? Das ist doch etwas, das muss ihm doch freigestellt sein. Da würden alle heute sagen, naja, der Typ ist bescheuert. Warte mal ab, in 3 Jahren ist das völlig normal. Und dann gibt es für jede klitzekleine Minderheit irgendwo einen Beauftragten, was übrigens dazu führt, dass die Gesellschaft immer mehr gespalten wird. Das machen sie ja schon sehr erfolgreich mit der Familie, gerade im Moment, wo die Kinder sozusagen benutzt werden, um irgendwelche Botschaften weiterzutreiben in Sachen Umweltschutz, in Sachen queer, in Sachen LGBTQ, Transen, bla, hin und her. Das geht immer weiter darum, die Gesellschaft zu spalten, weil eine komplett gespaltene Gesellschaft ist leicht zu führen. Weil sie nämlich nicht gemeinsam aufsteht. Und ich darf zitieren aus einer Redaktionskonferenz einer großen deutschen Nachrichtensendung, wo die Frage war, berichten wir denn auch über die Aufstände in Frankreich? Und dann hat die Redaktionsleiterin gesagt, das machen wir bestimmt nicht, wir wollen sie ja nicht auf Ideen bringen. Hat sie genau so gesagt. Und es hat aus der Redaktion keiner gemerkt, was sie da gerade gesagt hat. Wir wollen sie ja nicht auf Ideen bringen, sie, uns. Und wenn es dieses uns nicht mehr gibt, diese wichtigste Zelle der Sicherheit, die wichtigste Zelle auch so mal der Reflexion ist die Familie. Das nächste ist der Freundeskreis. Das nächste ist das Land, die Stadt, alles das. Und dann eben das ganze Land. Und das wollen sie nicht. Sie wollen das nicht. Sie wollen kein Sommermärchen, sie wollen keine Familien, sie wollen keinen Zusammenhalt. Außer wenn es Clan-Strukturen sind, weil das ist wiederum was aus einer anderen Kultur kommt, denen muss man alle Möglichkeiten geben. Und neue Freibad-Spaß-Kultur mit gegenseitig auf die Fresse hauen und abstecken, das ist alles überhaupt gar kein Problem. Weil nämlich auch das dazu führt, dass wir verunsichert werden, dass wir gerne reingehen. Und wenn dann der Lauterbach sagt, es ist 30 Grad, du musst jetzt in deiner Wohnung bleiben, dann sagen die Menschen eines Tages, ja, das ist auch besser. Früher war ich im Freibad, aber es ist ja viel zu gefährlich.
Überleg mal, das ist das, was ich in letzter Zeit öfter denke. Wenn du früher bist du doch ohne Wenn und Aber gerne ins Freibad gegangen. Überleg mal, dass das jetzt so eine Diskussion gibt. Und diese Diskussion gibt's ja schon seit 3 Jahren. Also wenn es jetzt ein Problem wäre, was ganz langsam auftritt, hast du da auch das Gefühl, dass die Probleme, die jetzt auf dem Tisch liegen, dass wir die schon seit 3, 4 Jahren in diesem Land besprechen und dass die immer angemahnt werden und es wird immer abge, also jeder, der das Problem anspricht, wird als rechts hingestellt, jeder, und trotzdem kommen diese Probleme aber alle.
In Hamburg gibt es in der Innenstadt an der Alster, gibt es so ein paar Treppen und da fahren die Alsterdampfer los. Das sind so, also das ist eigentlich ein normales Verkehrsmittel in Hamburg, wo du auch zu verschiedenen, also in den verschiedenen Stadtteile kommst und so, aber eben auch so für Rundreisen und so. Da haben sie so eine moderne Treppe gebaut, wo man sitzen kann und hin und her. Das hat sich seit 2015, 16 ganz massiv entwickelt. Heute sitzen da 300, 500 Migrationshintergründler, die sich genau da sammeln. Und wenn du, jetzt im Sommer ist es glücklicherweise länger hell, aber wenn du dann zum Beispiel einkaufen warst in der Stadt, hast irgendwie eine Tüte dabei von, keine Ahnung, wo irgendwas draufsteht, Alsterhaus, Gucci, sonst irgendwas, dann siehst du, wie sie alle spekulieren und überlegen. Und zwischendurch rennt mal einer los, wenn er sieht, dass da irgendwo Opfer sind und nimmt ihnen einfach die Tasche weg. Und jetzt kommt das Tollste, und das ist meine Information, habe ich von einem Polizisten von der Davidwache, mit dem ich befreundet bin, sehr lange. Und der sagt, das Tolle ist das, wenn wir sie erwischen, wir erwischen sie ja gar nicht, weil wenn jemand dir eine Tüte wegreißt, den erwischst du ja nicht. Der rennt weg, gibt die Tüte dem Dritten, der gibt die den Vierten, weg ist die Tüte, das war's. Wenn wir sie erwischen, das Schlimmste, was passieren kann, es geht ja immer darum, was Schlimmste, was passieren kann, wenn wir sie also erwischen, mit der Tüte in der Hand, was passiert dann? Nix. Und das Tolle ist das, das sagen sie dir selber, dass nichts passiert. Du kannst mir ja gar nichts. Du kannst mir nichts tun. Was willst du mir denn tun? Und wenn sie im schlimmsten Falle vor Gericht kommen, wegen Raub, ja, im schlimmsten Falle, passiert auch nichts. Es passiert nichts. Alles das, was denen passieren kann, ist nicht schlimm. Für die schon gar nicht schlimm, aber es ist nicht schlimm. Und deswegen gibt es keine Hemmschwellen mehr und das ist selbstverständlich akzeptiert und die Polizei hat die Kontrolle über diesen Bereich nach 18 Uhr aufgegeben. Die haben zwar Licht aufgestellt dann im Herbst und Frühling, wenn es dunkler ist, dass da ein bisschen nicht so gemütliche Dunkelstimmung aufkommt, aber du siehst, wenn du da längs gehst, du wirst abgecheckt und es ist potenziell ein krimineller Herd, der nicht im Griff ist.
Der Görlitzer Park von Hamburg.
Es ist nicht ganz so schlimm tatsächlich. Ich weiß nicht, wie es da mit Drogenhandel aussieht und so, kenne ich mich nicht mit aus, aber ich weiß, dass das früher, da hat man früher nach dem Einkaufen noch gesessen, hat auf die Alster geguckt. Und es war einfach ein schöner Teil Hamburgs. Das ist vorbei. Hamburger findest du dann nicht mehr.
Das ist interessant. Das ist total interessant, weil ich bin da auch lange nicht gewesen. Ich finde ja den Umbau auch nicht so gelungen, da jetzt so diese ganzen Betonplatten und warum müssen eigentlich jetzt überall Treppen hingebaut werden? Überall sind jetzt Treppen zum Sitzen. Hafen ist das auch so. Aber bin ich lange nicht gewesen. Aber du weißt schon, dadurch, dass du das Problem zum Thema, ja, also das ein Problem ansprichst, was Migration mit sich gebracht hat, ist das jetzt schon wieder pauschalisieren und alle sind jetzt wieder die Bösen und es ist ja tatsächlich immer so, wenn du über dieses Thema sprechen willst, dann bringst du die anderen nämlich auf böse Gedanken. Aber
auch da wieder, ne, die Geschichte ist ja, wir brauchen Fachkräfte. Frau Merkel hat damals in ihren inneren Kreisen, das wurde dann auch publiziert hinterher, gesagt, naja, die ersten beiden Generationen von Flüchtlingen und Migranten, die hierher kommen, mit denen ist gar nichts anzufangen, aber die dritte Generation dann wird vielleicht das Arbeiten kriegen und wird dann sozusagen strategisch die Renten zahlen von denen, die heute arbeiten, sozusagen. Halte ich für einen kompletten Bullshit, weil wenn man von seinen Eltern lernt, dass man nichts tun muss und alles umsonst bekommt und einen gewissen Lebensstandard auf Lau hat, warum soll man dann arbeiten? Und nebenbei kannst du dann noch ein bisschen checken und machen und tun und hin und her. Das Problem, was überall, das ist überall das Gleiche in Deutschland, es gibt keine Konsequenz, außer für die dummen Deutschen, die arbeiten gehen. Es gibt sonst keine Konsequenzen. Das ist auch der Grund, warum die AfD immer mehr Stimmen bekommt, weil die sich eindeutig dagegen positionieren, weil die sagen, es kann nicht sein, dass Leute hierher kommen, nichts leisten, bezahlt werden und im Gegenteil dann auch noch auffällig werden. Und selbst wenn du auffällig wirst, passiert dir nichts. Ich meine, weißt du, wenn du zu mir sagst, komm Boris, du hast keine Wohnung, kannst bei mir wohnen, und ich klau dir was, dann wirst du doch nicht sagen, ja, da kommt, ist nicht so schlimm, dass er mir was geklaut hat und dann klaue ich nochmal was und dann sagst du wieder, nee, ist nicht so schlimm. Dann hau ich deiner Frau einen runter und sagst du immer, ja, ist nicht so schlimm. Das würde ja nie passieren. Du würdest ja sofort den beim ersten Ding schon rausschmeißen und sagen, es ist undankbar. Das darfst du alles nicht erwähnen, weil die kommen ja und die haben ja was Schlimmes hinter sich. Ich habe neulich jemand gehört, der hat dann gesagt, ja, die Migranten, die hierher kommen, ne, die kommen ja deswegen hierher, weil Amerika ihr Land zerstört hat. Amerikanisches Geld hat ihr Land zerstört. Wir müssen halt jetzt die Rechnung dafür zahlen. Schuld sind jetzt die Amerikaner plötzlich. Ich sage, Schuld ist die Bundesregierung, ist die Regierung der Bundesrepublik Deutschland, die nicht dafür gesorgt hat, dass die Menschen hierher kommen, klare Regeln bekommen und dass es, wenn man sich an die Regeln nicht hält, das Gastrecht verwirkt hat. Ganz einfach. Und ist auch nicht Nazi und ist gar nichts, ist einfach nur logisch.
Das hat ja Reul gestern gesagt. Ist das nicht der Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, dieser Reuel mit diesem Klitschauge, oder nee, der ist doch Polizeimoment. Was ist der denn? Herbert Reuel.
Ah.
Ist Minister des Innern von Nordrhein-Westfalen. Also, Herr Reuel, der Innenminister von Nordrhein-Westfalen, habe ich gestern zufällig aufgeschnappt. Der hat gesagt, zu diesem Problem mit Migranten, die Politik hat jahrelang geschlafen und seit 3 Jahren versuchen wir, das in den Griff zu kriegen für das, was die Politik vorher angerichtet hat. Und zwar hat er das gesagt zu diesen Clan-Prügeleien in Essen und in Wanne-Eickel war es, glaube ich, auch. Ne? Das muss man sich ja auch mal überlegen. Das sind, was weiß ich, 500 Syrer, die sich da mit...
Wir haben einen Bürgerkrieg. Das ist Bürgerkrieg. Das sind ja Bürger und die haben Krieg. Und zwar ernsthaft. Bürgerkrieg. Fertig.
Unglaublich.
Und es passiert auch da wieder, ne? Was passiert denn? Normalerweise musst du doch sagen, also ich es hat mal jemand irgendwann, der wurde, glaube ich, auch ganz schön als Nazi dann eingeordnet, aber es hat jemand was Schlaues, Logisches gesagt. Ich glaube, es war sogar bei Lanz, ehrlich gesagt. Das ist 2 Jahre her oder so. Der hat gesagt, pass auf, die einzige Methode, das in den Griff zu kriegen, ist folgende. Da ist die Familie XY, die ist eingewandert aus irgendwoher. Jetzt sind die hier zu viert. Wenn der Sohn straffällig wird, müssen alle gehen. Fertig.
Ja.
Die Strukturen dieser Familien sind so dominant, dass, wenn das so ist, also wenn der Sohn weiß, wenn er was tut und wird erwischt, dann fliegt die ganze Familie raus. Dann macht er nichts mehr. Und das war aber auch, das war dann sofort gleich Nazi und wie kann man das machen? Und das ist ja, wie heißt das? Kollektivschuld und so, das gibt's ja alles gar nicht.
Ja, ganz man ehrlich, muss, also
ich lebe in einem Land der gelebten Kollektivschuld. Und dann sagt man, dass Kollektivschuld nicht möglich ist. Insofern.
Das ist ja eigentlich ein total weiser Abschluss. Ja, wir sollten schließen, ne? Wir sollten.
Ja, aber nicht schließen wir ohne den ultimativen Buchtipp, der heute eine ganz besondere Geschichte hat.
Ich hasse dich dafür, dass du immer einen Buchtipp hast, weil ich bin damit beschäftigt, deine Buchtipps zu lesen.
Das musst du jetzt diesmal nicht machen, es ist aber trotzdem ein Buchtipp. Ich war neulich in Halle. Halle an der Saale. Eine wunderschöne Stadt, 30 Minuten von Leipzig entfernt. 30 Minuten von Leipzig entfernt. Eine wunderschöne Stadt. Voller alter Stadtkern, viele sanierte alte Gebäude. Sind auch keine Bomben drauf gefallen, deswegen steht das da alles noch. Und da sind wir durch die Gegend gebummelt und haben ein Restaurant gesucht, weil wir ein bisschen zu früh waren für den Termin, den wir hatten. Und dann sind wir an einer Bücherei vorbeigekommen und da stand eine Kiste vor der Tür. Und da stand Bücher zum Mitnehmen. Und dann, ich war mit einer Gruppe von Jungs da und da habe ich gesagt, komm, jeder muss einfach blind reingreifen und ein Buch mitnehmen. Und ich habe mir ein Buch von 1957 aus dem Steinwerk Beiersdorf, FDGB, BGL, was immer das auch heißt, das ist auf jeden Fall aus dem Osten. Und das Buch heißt Institut Bodelsang unter Mordverdacht. Und ich zitiere mal aus dem, also worum es geht. Flugblätter regnen von den Dächern herab, Zeitungsmeldungen überschlagen sich, eine sensationelle und widersprechender als die andere. Das kleine bayerische Städtchen Völtenheim ist in heller Aufruhr. Wie ein Alp lastet auf allen Menschen die quälende Frage, was geschah im Institut Bodelsang? Wer ist der Mörder des unschuldigen Kindes? Nicht nur der dicke Kommissar Kamp, der endlich seinen großen Fall herannahen sieht, sondern all jene, die das Geheimnis des Instituts ergründen wollen, spüren unnachlässig der Wahrheit nach, die von einem korrupten Polizeichef, von dem berüchtigten Zeitungskorrespondenten Butt und von Salberg, dem skrupellosen Leiter des Instituts, mit nur allen verfügbaren Mitteln verschleiert wird. Mit geradezu grenzenloser Frechheit wird der schuldlose Arzt Dr. Körner des Mordes bezichtigt, und zwar von den Schuldigen, die das Geheimnis des Instituts wahren müssen, in dem für einen großen Chemiekonzern radioaktive Kampfstoffe hergestellt werden. Wie das furchtbare Geheimnis des Instituts schließlich doch offenbar wird und wie in den Bewohnern des friedlich verträumten Städtchens immer wieder die Empörung wächst, die in offenen Widerstand ihren Höhepunkt findet, hat Gerhard Bengsch in einer spannenden Folge von Ereignissen dargestellt.
Oh, wow, das ist ein Buch aus Ostdeutschland.
Ja, und ich finde es total irre. Das ist von 1957. Es gehörte zur Bibliothek, dieses Steinwerkzeug Beiersdorf. Und ja, und ich habe ich das bekommen und freue mich sehr, das im Urlaub zu lesen.
Hast du denn mal geguckt, ob man das noch kriegen kann?
Keine Ahnung, wahrscheinlich. Also ich glaube, man kann das kriegen. Ich nehme mich schon, nehme mich an. Ich habe es ja auch bekommen. Also irgendwo muss es das geben.
Ich werde es versuchen.
Ja. Institut Bodelsang. Insofern, das ist
mein. Ich gebe es mal eben ein. So lange muss ich so der Institut Bodelsang. Ich gebe es mal ein.
Unter Mordverdacht, genau.
Doch, ja. Buch antiquarisch. Also es gibt's, also den Link können wir drunter machen. Das gibt's natürlich. Fantastisch.
Ja. Du. Ab geht's nach England. Ich wünsche dir einen tollen Tag. Es tut mir sehr leid, übrigens, ich entschuldige mich nochmal in aller Form, dass ich heute Morgen nicht dabei sein konnte, aber schuld ist British Airways, die unseren Flug von morgen auf heute verschoben haben. Und zwar tatsächlich, ohne dass wir eine Möglichkeit haben, einen Einspruch einzulegen, weil der Flug morgen nicht stattfindet. Das hat, glaube ich, mit dem NATO-Manöver tatsächlich zu tun. Da gibt es irgendwie keine, es gibt keine Möglichkeit, keine Ahnung. Deswegen müssen wir heute Mittag fliegen, was auch zur Folge hat, dass wir einen Tag mehr ins Hotel müssen. Was auch noch viel Geld kostet, natürlich. Das ist alles sehr nervig. Und ich habe mich sehr gefreut und ich hatte ein 15-Minuten-Programm vorbereitet, das ich jetzt beim nächsten Mal vortragen werde.
Genau, das machst du beim nächsten Mal. Alles Liebe dir. Viel Spaß.
Bis dann. Tschüss.
Tschüss.